Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Nachdem sich Sarah Wagenknecht mit den Iren von der Partei Die Linke abgespalten hat, ist es für die übrig gebliebenen gar nicht so leicht, sich medial Gehör zu verschaffen. Die Europawahl, bei der es keine 5%-Hürde gibt, ist für Die Linke geradezu existenziell wichtig für ihr weiteres Bestehen.
Zeit für Gerechtigkeit, Zeit für Haltung, Zeit für Frieden heißt das Wahlprogramm, mit dem Die Linke in diesem Sommer antritt. Ist es jetzt ein Programm der sogenannten Lifestyle-Linken, wie Sarah Wagenknecht sagen würde, die sich mehr um Sprachpolitik denn Klassenkampf kümmern wollen? Geht es nur noch um Identitätspolitik und nicht mehr um die Arbeiter und ihre Situation im Kapitalismus? Keineswegs, das 99 Seiten umfassende Programm handelt überwiegend von klassischen linken Positionen.
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass wir zusätzlich zu den regulären Folgen einmal im Monat in dem Format Speak Easy Bar eure Fragen ausführlich beantworten und in Wohlstand für alle Literatur beschäftigen wir uns jeden Monat mit einem literarischen Text und dessen ökonomischen Gehalt. Am vergangenen Wochenende ist die neue Folge zu Bret Easton Ellis' Skandalroman American Psycho erschienen.
Wir diskutieren darüber, was das Buch uns über den finanzialisierten Kapitalismus und die Konsumgesellschaft verrät. WFA-Literatur und die Speak Easy Bar könnt ihr hören, wenn ihr ein Abo bei Steady oder Patreon abschließt. Danach könnt ihr diese Podcast-Folgen genauso hören, wie ihr auch diese Folge gerade hört, über den Podcatcher eurer Wahl oder auch auf den Plattformen selbst in Form von Videos. Es ist alles sehr unkompliziert und ihr unterstützt damit unseren Podcast. Vielen Dank.
Ole, du hast es schon gesagt, der Vorwurf, Die Linke interessiere sich nur noch für Identitätspolitik, ist angesichts dieses Programms haltlos. Nun rührt dieser falsche Eindruck sicherlich zum einen daher, dass diverse politische Gegner das Ökonomische selbst außen vor lassen und lieber Kulturkampf betreiben möchten. Aber zum anderen muss Die Linke sich auch die Frage nach der richtigen Strategie gefallen lassen. Wenn man dann mit den eigentlichen Kernthemen, die alle im Programm verhandelt werden, medial nicht wahrgenommen wird, dann liegt vielleicht auch ein bisschen die Schuld bei einem selbst. Man sollte das zumindest mal kritisch prüfen. Was man jedenfalls festhalten kann, ist, dass dieses Programm sehr seriös aufgebaut ist und auch sehr konkret gehalten ist. Und insofern ragt es auch aus den bislang behandelten Programmen deutlich und positiv heraus. Aber selbstverständlich gibt es auch Widersprüche und blinde Flecken, über die wir auch sprechen müssen.
Im Programm heißt es zu Beginn, wir müssen den Markt grenzübergreifend regeln und Demokratie ausbauen. Die Linke strebt eine Demokratisierung der Wirtschaft an, in der der Markt sich nicht von selbst regelt soll, sondern es soll in diesen, wo nötig, eingegriffen werden. Das heißt, man hat hier eigentlich so eine moderne Sozialdemokratie, man akzeptiert die Marktwirtschaft, man akzeptiert den Kapitalismus, will aber stärkere staatliche Eingriffe zugunsten dessen, was man halt als Gemeinwohl herausarbeitet. Das heißt zum Beispiel, dass man langfristig versucht, das Wohnen und die Gesundheitsversorgung dem Markt zu entziehen oder eben die marktwirtschaftlichen Spielräume dergestalt einzuschränken, dass Wohnungen oder Medikamente nicht wie jede beliebige Ware behandelt werden können und nicht bloß der Logik der Profitmaximierung unterworfen sind. Zur Demokratisierung gehört außerdem, dass die Mitbestimmung in Betrieben ausgebaut werden soll. Demokratie darf nicht am Werktor enden, lautet die Devise. Außerdem soll die Rolle der Gewerkschaften gestärkt werden.
Demokratie meint für Die Linke eine Politik der Gleichheit. Damit gemeint ist natürlich die Gleichbehandlung aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Sexualität. Es bedeutet aber auch eine ökonomische Gleichheit, die durch Umverteilung und bessere Löhne erreicht werden soll. Wohlgemerkt geht es hier um eine Bekämpfung von exorbitanter Ungleichheit, nicht um eine völlige Gleichheit, bei der schließlich jeder in etwa gleich viel hat. Es ist aber interessant, dass im Motto von Zeit für mehr Gerechtigkeit die Rede ist, denn wir haben bereits in Folge 209 die Kritik von Marx an dem Begriff Gerechtigkeit erläutert. Tatsächlich ist es aber auch gar nicht so leicht, einen adäquaten Terminus zu finden, der auch alltagsverständlich ist. Das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger zu adressieren, wenn es beispielsweise um hohe Managergehälter oder steuerfrei vererbte Millionenvermögen geht, ist sicherlich richtig.
Das ist sicherlich richtig. Schwierig ist natürlich nur, dass das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger auch in andere Richtungen tendiert. Ne? Also das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger ist auch verletzt, wenn wieder über irgendwelche angeblichen Bürgergeldskandale aufgeklärt wird oder wenn auch Flüchtlinge Sozialleistungen bekommen. Also da wird dann ja auch von rechten Parteien das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger immer wieder angesprochen. Was eher der Grund wäre, warum ich glaube, dass man diesen Begriff nicht zu sehr sich da so draufsetzen sollte, weil einerseits rechte Parteien das stark machen und weil ja auch alle anderen linksliberalen Parteien das irgendwie tun. Ne? Also Grün und SPD lieben es ja auch auf ihre Plakate, Gerechtigkeit zu schreiben. Es wäre vielleicht ein guter
BSB
Grund.
BSB auch.
Ja,
Gerechtigkeit
genau.
Und Vernunft, ja.
Ja, und da wäre es dann vielleicht doch am Ende sinnvoller, einfach nur höhere Löhne auf dem Plakat zu schreiben oder mehr Erbschaftssteuer. Aber gut, tatsächlich sind solche abstrakten Überlegungen wichtig. Noch wichtiger ist das reale Elend, das die Linke benennt. Mehr als 100 Millionen Menschen arbeiten in der EU im Niedriglohnsektor. In der EU leben 448 Millionen Menschen, das heißt, ein Viertel der Einwohner ist betroffen. Hinzu kommen noch über 13 Millionen Arbeitslose, wobei nicht alle von der Statistik erfasst werden. Wer in staatlichen Programmen untergebracht ist, wird oft nicht als arbeitslos registriert. Und dazu kommen 24 Millionen Kinder, die, wie es heißt, armutsbedroht sind, was natürlich heißt, sie leben in Armut. Rechnet man das zusammen und hat dabei noch in Altersarmut steckende Rentner und viele marginalisierte Gruppen ausgeklammert, ergibt sich daraus, dass der Traum von Europa für mehr als ein Drittel der EU-Bürger ein Albtraum ist.
Diese Menschen können sich auch nichts davon kaufen, wenn Politiker und Journalisten ein Loblied auf die Demokratie anstimmen, da sie von dieser Demokratie überhaupt nicht profitieren. Man muss sich dies immer vergegenwärtigen, wenn von einem europäischen Wir gesprochen wird. Mindestens ein Drittel der Bürger ist damit nicht gemeint. Wer die EU als Wohlstandsunion glorifiziert, hält sich Ohren und Augen zu. Die Linke verwirft nun nicht deshalb die EU, sondern sieht in der Union eine Möglichkeit, sozialen Fortschritt auf den Weg zu bringen. Bekanntlich sieht die leider nicht bindende Mindestlohnrichtlinie vor, dass in Deutschland ein Mindestlohn von 14,12 Euro gezahlt werden müsste, doch die Ampelregierung setzt dies nicht um. Selbstredend spricht sich die Linke für eine sofortige Umsetzung aus. Da heißt es, der gesetzliche Mindestlohn muss in Deutschland auf mindestens 15 Euro steigen und jährlich automatisch in Höhe der Inflationsrate erhöht werden.
Die Linke unterstützt auch den EU-Kurs hinsichtlich der Tarifbindung. Im Programm steht, die EU fordert nationale Aktionspläne zur Erhöhung der Tarifbindung, wenn für weniger als 80% der Beschäftigten Tarifverträge gelten. In Deutschland sind es nur etwa 50%. Jeder zweite Beschäftigte hierzulande ist nicht durch einen Tarifvertrag geschützt. Mit Tarifverträgen verdienen die Beschäftigten mehr und sind besser geschützt. Wir wollen dafür sorgen, dass die Tarifbindung steigt. Zudem sei wichtig, dass die Tarifbindung allgemein verbindlich ist und auf Subunternehmen ausgeweitet wird. Der Vorschlag der Linken sieht deshalb vor, dass man als Unternehmen ohne Tarifbindung nicht mehr in Arbeitgeberverbänden vertreten sein darf.
Während das Bündnis Sahra Wagenknecht zwar nicht EU-feindlich, aber EU-skeptisch ist, betont die Linke immer wieder, dass die EU einen durchaus progressiven Kern hat. So verweist man auf Artikel 2 der Europäischen Sozialcharta. Dort heißt es, gibt es die Verpflichtung, die Arbeitswoche fortschreitend zu verkürzen. Das ist da mal festgehalten worden. Das Ziel, sagt die Linke, müsse eine 4-Tage-Woche bzw. 30-Stunden-Woche sein. Derzeit sei es ja auch häufig so, dass Beschäftigte durch nicht erfasste Arbeitszeiten und unrealistische Leistungsvorgaben um einen Teil ihres Lohns betrogen werden. Hinzu kommt, dass EU-weit Frauen im Durchschnitt immer noch weniger für die gleiche Tätigkeit verdienen im Vergleich zu Männern. Und um diese Ungerechtigkeit zu stoppen, sollen alle Unternehmen ihren Beschäftigten Auskunft über das Lohnniveau für vergleichbare Tätigkeiten geben.
Huiuiui, 30-Stunden-Woche, das dürfen wir nicht Ulrike Herrmann hören lassen. Den Herzinfarkt. Um die Arbeitnehmerrechte zu stärken, sieht die Linke Folgendes vor. Wenn soziale Rechte verletzt werden, die in der Europäischen Sozialcharta verankert sind, wollen wir ein kollektives Beschwerderecht, Verbandsklagerecht, schaffen. Das sieht das EU-Protokoll über ein fakultatives Kollektivbeschwerdeverfahren von 1995 vor. Deutschland hat dieses Protokoll bislang weder unterzeichnet noch ratifiziert. Und seien wir mal ehrlich, wer hat jemals von diesem EU-Protokoll gehört? Uns jedenfalls war es völlig neu. Das liegt vermutlich nicht nur an uns, sondern auch daran, dass solche wirklich wichtigen europäischen Themen weder Aufmacher in Zeitungen noch Talkshow-Themen sind. Dabei würden solche Maßnahmen die Situation von Millionen Menschen verbessern, denn die Unternehmen hätten aufgrund von Klagen schon genug Druck, damit sie Sozialstandards einhalten oder erhöhen.
Zum modernen Arbeitsrecht gehört auch, dass die Digitalplattformen stärker reguliert werden sollen. Dafür will sich die Linke einsetzen. Im Programm heißt es, den Beschäftigten bei Plattformen stehen dieselben Arbeitsrechte, derselbe Sozialversicherungsschutz und dieselben Mitbestimmungsrechte zu wie Beschäftigten in herkömmlichen Betrieben. Es muss ein Auskunftsrecht über Auftragsvergabe durch Algorithmen geschaffen werden. Betriebsräte brauchen Einsichtsrecht in die Algorithmen. Naja, das wird schon sehr schwer umzusetzen sein. Man muss ja auch mal überlegen, also können Betriebsräte die Funktionsweise von Algorithmen bewerten und daraufhin dann schlussfolgern, wie sie verändert werden sollten? Also wir sind dann natürlich in einem hochspeziellen Bereich. Also es ist ja klar, worauf das auch hinausläuft. Also wir haben ja ganz viele Plattformen, die diese Marktplätze für Selbstständige oder auch für kleine Unternehmen anbieten. Und wer wird da eigentlich aufgrund des Algorithmus bevorzugt oder nicht? Tja, schwer zu sagen. Also kartellrechtlich kann man natürlich manches einhegen, aber so grundsätzlich, dass das für Betriebsräte dann eine Grundlage wird für Entscheidungen, stelle ich mir relativ kompliziert vor, aber man darf gespannt sein. Einfacher nachzuvollziehen ist da der Vorschlag, Solo-Selbstständigen branchenweite Mindesthonorare zu zahlen, also dass auch die Solo-Selbstständigen, die da irgendwie als Clickworker oder so tätig sind, nicht mehr für ein Apfel und ein Ei arbeiten müssen, sondern da auch ein Mindesthonorar an den Tag gelegt wird. Damit kann man dann tatsächlich ein gewisses Lohndumping auf den Plattformen vermeiden.
Das Programm beschäftigt sich eingehend mit Arbeitnehmerrechten, gerade auch in Bezug auf die Arbeitsmigration innerhalb der EU. So werden bekanntlich Briefkastenfirmen genutzt, um mit mobilen Beschäftigten einen Dumpingwettbewerb um die niedrigsten Löhne und schlechtesten Arbeitsbedingungen zu organisieren, wie es im Programm heißt. Die Linke will, dass Sozialversicherungsbeiträge dort gezahlt werden, wo auch die eigentliche Wertschöpfung stattfindet. Außerdem sollen die Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung grenzüberschreitend angerechnet werden. Nun ist es so, dass neben diesen konkreten Verbesserungsvorschlägen auch viel Utopisches in dem Programm steht, das bestimmt wünschenswert ist, aber auch reichlich illusionär angesichts der herrschenden Machtverhältnisse.
Ja, sprechen wir doch mal über die Mitbestimmung in Betrieben. Da lesen wir, wir fordern ein Mitbestimmungsrecht bei wirtschaftlichen Fragen wie Investitionen, Betriebsschließungen, Verlagerungen und Entlassungen. Okay. Beschäftigte und die Gesellschaft müssen mitentscheiden, was, wo und unter welchen Bedingungen produziert wird. Das darf nicht allein dem Profitinteresse der Aktionäre überlassen bleiben. Die deutschen Mitbestimmungsgesetze müssen auf ausländische Unternehmensformen ausgeweitet werden und auch bei der Europäischen Aktiengesellschaft voll gelten, um Mitbestimmungsflucht zu verhindern. Also diese Ausweitung der deutschen Gesetze, wir haben das ja auch in diesen ganzen Diskussionen über das Tesla-Werk hier oder so, dem kann man ja zustimmen. Und hier geht es aber jetzt nicht allein darum, dass Arbeitnehmer gut bezahlt werden wollen oder mehr Mitspracherechte haben wollen bei Arbeitszeiten etc. Hier soll auch von Seiten der Arbeiterschaft und dann vielleicht sogar von Seiten der Gesellschaft mitentschieden werden, was produziert wird. Und das ist doch ein bisschen schwer vorstellbar. Es ist richtig, dass die deutschen Mitbestimmungsgesetze für ausländische Unternehmen gelten, aber wenn die dann hier produzieren, ist doch sehr fraglich, ob man jetzt auch noch bestimmen kann, was sie produzieren sollen. Also für mich klingt das eigentlich danach, man hätte gerne den Sozialismus im Kapitalismus installiert.
Ja, also man muss ja zumindest sagen, sie haben ja am Anfang gesagt, der Markt muss reguliert werden oder so sinngemäß gesagt. Ja. Das heißt, man akzeptiert ja erstmal die Gesetze der Marktwirtschaft. Es gibt Leute, die haben Kapital, das investieren sie, lassen andere für sich arbeiten, um sich dran zu bereichern. Und das soll irgendwie sozialverträglicher gemanagt werden von der Linkspartei.
Was man ja machen kann.
Das ist jetzt nicht, dass ich das denen vorwerfen will. Das ist deren pragmatischer Entwurf, um das Leben der Leute besser zu machen. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist ein bisschen komisch, auf der einen Seite zu sagen, es ist okay, dass ihr Eigentum habt an Produktionsmitteln, dass ihr Eigentum auch vermehren wollt, aber ihr dürft nicht selbst bestimmen, was hier eigentlich produziert wird. Also wie hat man sich das vorzustellen? Es gibt einen Waffenproduzenten und auf einmal sagt die Belegschaft, auch mit den Waffen finden wir moralisch verwerflich, wir machen jetzt lieber Kläranlagen oder
Flugscharen.
So.
Flugscharen aus, genau. Aus Kanonen, ja.
So, und Waffen zu Flugscharen wird dann gesagt und dann muss das Unternehmen das machen. Also zu glauben, dass das im Kapitalismus gehen kann, halte ich doch für schwierig. So, aber gut, gehen wir mal zu den pragmatischeren Sachen wieder über. Da geht es ja auch um Umverteilung und damit ist nicht einfach nur gemeint, es soll bessere Löhne geben, sondern es soll auch anders besteuert werden. Und im Programm steht dann, das Einstimmigkeitsprinzip der EU muss im Bereich Steuern abgeschafft werden, sonst torpedieren Niedrigsteuerländer wie Ungarn oder Irland jeden Fortschritt. Und auch darüber hinaus ist ja das Einstimmigkeitsprinzip in der EU eine große Bremse bei Reformen. Insofern ist der Vorschlag zu begrüßen, ebenso wie die Forderung nach einem Mindeststeuersatz von 25% für Unternehmen. Etwas merkwürdig ist hingegen, wie man sich eine Übergewinnsteuer vorstellt. Fällig sein sollen EU-weit 90% auf Krisenprofite. Damit sind zum Beispiel Energieunternehmen gemeint, die aufgrund des Krieges ordentliche Übergewinne machten. Das leuchtet ein, aber dann heißt es, die Übergewinnsteuer muss auf andere Bereiche ausgeweitet werden, die von Krieg und Krisen profitieren. Hierzu zählen beispielsweise die Rüstungsindustrie, der Bankensektor und große Onlinehändler wie Amazon.
Bekanntlich sind wir keine Freunde der Rüstungsindustrie, aber kann man von Übergewinnen sprechen, wenn Rüstungsunternehmen jetzt mehr Aufträge erhalten, mehr produzieren, mehr verkaufen und dann auch mehr Gewinn haben? Es wäre ja eigentlich nur der Fall Übergewinn, wenn die Knappheit ausgenutzt wird, um irgendwelche Mondpreise zu diktieren, wie das ja bei den Energieunternehmen passiert ist. Ja? Da konnte man das ja nachvollziehen. Und da wird auch dann dieses Beispiel Amazon besonders eigenartig. Natürlich haben dort während der Pandemie alle mehr denn je bestellt, aber das kann man ja nicht als Übergewinn kategorisieren, den man dann wegsteuern muss. Es ist ja so, dass Amazon nicht dann die Preise verrückt nach oben geschraubt hat und man plötzlich für die DVD oder was man da bestellt hat, das Doppelte gezahlt hat. Also das ist ja nicht der Fall, sondern die haben halt davon, eher im Gegenteil, die haben halt davon profitiert, dass nun jetzt einfach der stationäre Handel ausgefallen ist. Aber da muss ich sagen, naja, das ist ja dann irgendwie eine, die gehen ja auch das unternehmische Risiko ein, dass es anders ist. Ja, du willst nicht, dass ich unternehmerisch das Risiko sage, weil aber es ist ja so. Also ich kann ja auch nicht, also dann kann ich auch die Eisdiele, wenn wir einen besonders heißen Sommer haben, dann kann ich sagen, oh, die hat aber einen schlimmen Übergewinn gemacht.
Die
haben ja 1000 Kugeln mehr verkauft und dann trage ich denen Geld ab. Aber wenn dann der Sommer mal ausfällt, dann sagen die, ja, wir haben weniger verkauft, dann wollen wir jetzt Subventionen oder was? Also das leuchtet mir nicht ein.
Nein, da stimme ich ja zu. Es ist in der Tat so. Also bei Übergewinnen, da denkt man ja erstmal wirklich daran, dass eine Machtposition unredlich ausgenutzt wird. Also man sieht sich die Energiekonzerne an und die beispielsweise dann deutlich erhöhte Profitmargen hatten während der Krise, weil sie halt sagen konnten, naja, jetzt ist die Energie knapper als vorher. Deshalb lassen sich alle Leute einleuchten, dass die Energie teurer sein muss. Also erhöhen wir unsere Profitmarge sogar über die Marge, die wir eh schon hatten, hinaus und machen damit extra Profit. So, dass das unterbunden gehört, da waren sich ja fast alle einig. Also zumindest in der Gesellschaft, würde ich sagen, sind sich da die allermeisten einig, dass man da dann gucken sollte, dass man das eingrenzt, dass auf diese Art und Weise man diese Machtposition ausnutzt. Nur bei Amazon war das ja deutlich anders. Da hat sich die Nachfrage von den Läden auf Amazon verschoben. Aber im Großen und Ganzen, würde ich behaupten, haben die ja nicht die Preise erhöht, sondern die haben dann verlässlich weiter geliefert. Und das ist in der Tat nicht das, wo man dann denkt beim Begriff Übergewinne. Zum linken Wunschzettel gehört dann auch die Finanztransaktionssteuer. Bei jeder Finanztransaktion soll ein Steuersatz von 0,1% fällig werden. Ziel ist es, diese Abgabe weltweit einzuführen. Diese Steuer würde laut EU-Kommission 50 Milliarden Euro jährlich einbringen. Ja, ob diese Transaktionssteuer kommt, das steht in den Sternen. Und die Vorschläge sind mitunter radikal. Wenn es etwa heißt, wir wollen, dass Krankenhauspflege und Immobilienkonzernen die Börsenzulassung entzogen wird. Die Idee dahinter, wenn nicht mehr in erster Linie Dividenden erwirtschaftet werden müssen, gibt es weniger Ausbeutung. Da finde ich übrigens, wenn ich das auch mal kurz anfügen darf, ich finde immer ein bisschen diese Konzentration auf die Börse nervig. Also Es ist ja nicht so, dass nur weil ein Unternehmen an der Börse ist, dass deshalb dann die Leute schlechter behandelt werden. Also auch ein Unternehmen, die nicht börsengelistet sind, hat ja der Eigentümer ein Interesse an möglichst viel Profit. Also dieses Interesse mag bei Börsenunternehmen, dadurch, dass sie oftmals noch deutlich größer sind, da mag dieses Interesse am Profit noch besonders kühl rationalisiert sein. Die können vielleicht noch stärker das dann am Ende durchsetzen. Aber so zu tun, als wäre das so ein Problem vor allem der Börse, und nicht des Profitinteresses an sich, fände ich auch ein bisschen schwach.
Jetzt haben wir ja eben gehört von den Übergewinnen der Banken, die müssten auch besteuert werden. Und da bin ich sehr dafür. Also das ist ja tatsächlich so, dass viele Banken einfach jetzt unglaubliche Zinsgewinne machen, das nicht an ihre Kunden weitergeben, was sie eigentlich weitergeben könnten von der EZB, während sie umgekehrt natürlich alles versuchen, an Kreditzinsen rauszuholen und so. Also es ist schon sehr erstaunlich. Und da könnte man, glaube ich, schon eingreifen. Merkwürdig wird es aber dann, wenn es im Programm heißt, dass Banken einfachere und sicherere Sparinstrumente anbieten sollen. Wir haben ja selbst in der Speakeasy Bar schon drüber gesprochen, dass viele Banken ihren Kunden Fonds mit hohen Verwaltungsgebühren aufschwatzen. Und das ist tatsächlich furchtbar. Und da gibt es auch Alternativen. Allerdings schwebt ja jetzt offenbar der Linken auch nicht vor, dass alle jetzt mal ETF-Sparen machen sollen oder sowas, sondern man möchte Sparmodelle jenseits der Börse natürlich haben. Und da muss man sich dann schon fragen, ja, was sollen die Banken machen? Zaubern können sie ja nicht. Wenn die Zinsen niedrig sind, funktioniert konventionelles Sparen nicht. Ohne ein gewisses Risiko einzugehen, wird man sein Geld nicht vermehren können. Und das führt ja dann natürlich wieder dazu, dass man dieses Geld nur irgendwo investieren kann, was dann wahrscheinlich wieder eine Unternehmenspolitik mit sich bringt, die man damit investiert, die man dann im Wahlprogramm wieder ankreiden kann. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das kann es so nicht geben.
Ja, also was sollen die Banken machen? Sollen die einem einfach ja ein Finanzprodukt anbieten, bei dem das eigene Geld vermehrt wird, am besten noch über die Inflationsrate hinaus vermehrt wird, ohne es zu investieren in Aktienunternehmen, ja, woran sonst eigentlich, in Aktienunternehmen, die man ja aber eigentlich eindämmen möchte, also es ergibt irgendwie nicht so richtig Sinn. Aber man kann ja auch ein paar lobende Worte wiederum mal sagen. Wir haben im Grünen-Programm ja vergeblich nach MMT-Ansätzen gesucht. Im Programm der Linken werden wir fündig. Da heißt es, die Linke fordert die Demokratisierung der Europäischen Zentralbank. Neben dem Ziel der Preisstabilität soll ihr Mandat auch auf Vollbeschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung erweitert werden. Das heißt, hier hat man eine gewisse Orientierung an den USA. Tatsächlich, das mit der wirtschaftlichen Entwicklung hat man gewissermaßen schon, denn es ist der EZB durchaus erlaubt, auch wenn es der Preisstabilität untergeordnet ist, die Wirtschaftspolitik der Eurozone zu unterstützen. Also so gesehen könnte man sogar sagen, da ist eigentlich ein bisschen schon da, was die Linke fordert. Aber was tatsächlich nicht da ist, ist dieses Mandat Vollbeschäftigung. Und das ist ja zum Beispiel in den USA da. Also da orientiert man sich an der Fed mit dieser Forderung. Und weiter schreibt die Linke, ebenso muss der EZB die Finanzierung von Staatsausgaben ermöglicht werden, damit das künstliche Insolvenzrisiko von Euro-Staaten unterbunden wird. Schon eine Garantie der Staatsanleihen würde diese de facto risikolos machen, denn die EZB kann als Schöpferin der Währung in Euro niemals pleite gehen. Nur sie kann der Kreditgeber der letzten Instanz sein. Und das ist eigentlich exakt das, was die MMT und darüber hinaus viele weitere progressive Ökonomen sagen.
Ja, und das haben wir so in keinem anderen Programm gefunden. Also es ist ganz erstaunlich, auch in dieser Klarheit das zu lesen.
Und wir haben noch AfD und CDU vor uns. Also ich glaube, ich kann risikofrei die Prognose wagen. Wir werden es auch nicht nochmal lesen.
Derzeit ist es so, dass die EZB indirekte Staatsfinanzierung leistet. Da haben die EZB-Kritiker schon recht, wenn sie da ein falsches Spiel sehen wollen, das also über den Umweg der Sekundärmärkte Staaten finanziert werden. Wir waren immer der Auffassung, ja, stimmt, machen die eigentlich, ist aber auch gar nicht schlimm. Und das sollte man eigentlich auch der EZB direkt zugestehen. Und das fordert auch die Linke. Die EZB soll Staatsfinanzierung leisten, was auch eine Politisierung der EZB bedeutet. Generell spricht man sich für mehr Investitionen durch die EU aus, aber dabei müssen die Kriterien auch geändert werden. Da heißt es, die Investitionsprogramme der EU sind vor allem darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der Konzerne zu verbessern und ihre Gewinne zu maximieren. Ziel der EU ist ein grün angestrichener Kapitalismus. An der Verteilung von Profiten und Löhnen von privatem und öffentlichem und von gesellschaftlichem Reichtum soll sich nichts ändern. Die Industriehilfen der EU sind nicht an arbeitsrechtliche und soziale Kriterien geknüpft. Das ist sogar in den USA anders, heißt es da.
Für kleinere Unternehmen fordert die Linke zudem eine europäische Industriestiftung, die über die Europäische Investitionsbank finanziert werden soll, damit die kleinen Unternehmen beim kostspieligen klimaneutralen Umbau unterstützt werden. Im Programm wird immer wieder der Fokus auf die regionalen Unternehmen gelegt. Da heißt es, wir wollen die Distanz zwischen Erzeugerinnen und Verbraucherinnen reduzieren. Wo verbraucht wird, soll auch bevorzugt hergestellt werden. Dadurch werden Lieferketten kürzer und ökologischer. Anstatt Industriekomponenten quer durch Europa zu schicken, um die billigsten Löhne auszuschöpfen, wollen wir integrierte Produktionsabläufe stärken. Das sichert lokale Arbeitsplätze und stärkt die Region abseits der Metropolen.
Hier wird der Versuch unternommen, durch die EU die Regionalisierung der Wirtschaft zu fördern und man braucht vielleicht gar nicht so sehr die nationalen Regierungen dafür. Diese Komponente kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Generell geht es darum, mehr zu investieren. Das heißt, da, wo ein Wille ist, ist auch ein Sondervermögen. Die Maastricht-Kriterien müssen deshalb dringend überarbeitet werden, um eine Investitionsoffensive auf den Weg zu bringen. Die Aufnahme gemeinsamer Anleihen während Corona werden als positives Beispiel gesehen. Zu lesen ist da auch, die Kriterien von Maastricht und der Stabilitäts- und Wachstumspakt schreiben vor, dass Staaten sich jährlich mit nicht mehr als 3% ihres Bruttoinlandsproduktes verschulden dürfen und ihr Gesamtschuldenstand 60% nicht überschreiten darf. Der Fiskalpakt verschärft die Neuverschuldungsquote für die Euro-Länder sogar auf maximal 0,5%. Diese Regeln verhindern eine aktive Fiskalpolitik der EU.
Die Maastricht-Kriterien seien an der Realität gescheitert. Was ist also zu tun? Zitat, der erste Schritt kann gemacht werden, ohne die Verträge zu ändern. Wir wollen, dass öffentliche Nettoinvestitionen über Kredite finanziert werden dürfen. Öffentliche Investitionen führen dazu, dass die öffentliche Infrastruktur und das öffentliche Vermögen gestärkt und verbessert werden und sie schaffen nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Öffentliche Investitionen dürfen deshalb nicht in Defizite und den Schuldenstand eingerechnet werden. Ausgenommen davon werden Investitionen in Rüstungs- und Militärausgaben, denn sie tragen nicht zur Erhöhung des gesellschaftlichen Wohlstands bei. Heißt also, während Deutschland auf der Schuldenbremse steht, soll Brüssel aufs Gas treten und das unter anderem eben, indem man da diesen buchhalterischen Trick einführt, dass man die Schuldengrenzen beibehält, aber bestimmte Investitionen in öffentliche Infrastruktur davon ausnimmt, dass die gar nicht reingerechnet werden, dass gesagt wird, das zählt überhaupt nicht zum Staatsdefizit dazu. Das ist quasi der Trick, den man jetzt hier wählen würde, wobei das natürlich auch wieder so eine gewisse Beliebigkeit hat, also dass man sagt, das eine ja, das mit der Aufrüstung hingegen, das zählt dann beispielsweise nicht dazu, weil es nicht zum gesellschaftlichen Wohlstand beiträgt. Da würden natürlich 90% aller Regierenden oder wahrscheinlich sogar 100% aller Regierenden derzeit in Europa einfach das genaue Gegenteil von sagen. Das ist also wieder die Frage mit der Umsetzbarkeit. Womit wir jetzt nicht so einem Opportunismus wie bei den Grünen das Wort reden wollen. Also die Grünen, haben wir schon gesagt, die verkünden ja schon eigentlich ihre,
die bringen den Kompromiss schon mit, die müssen den ganzen aushandeln.
Genau, die sagen, die gehen nicht mit einer Position in die Verhandlung und die andere Seite geht mit einer konträren Position rein und man trifft sich in der Mitte, sondern bei den Grünen ist es ja eigentlich so, die sagen schon von Anfang an, nee, wir sind dazu Zugeständnissen bereit. Das ist sicherlich nicht klug. Nun, das hier ist ja in der Tat ein Zugeständnis, das völlig undenkbar ist, wie auch bei einigen anderen Stellen hier im Programm.
Naja, aber ich würde sagen, dass man die Rüstung da ausklammern kann, das ist jetzt immer ein eigenes Feld, aber dass man in dieser Weise
Rumtrickst, das ist denkbar.
Rumtrickst ist denkbar, dass man auch dafür Mehrheiten bekommt, halte ich auch für nicht undenkbar. Also zum Teil sind ja selbst auch Reden von der Laien wesentlich progressiver als alles, was man aus der Ampelregierung so hört. Mhm. Also das unterschätzt man ja manchmal. Insofern halte ich es durchaus für möglich. Und es geht ja nicht nur ums Rumtricksen, sondern geht ja auch darum, dass man eigentlich diese Maastricht-Kriterien abschafft, erweitert irgendwann. Also nicht nur darum, da irgendwas drum zu basteln, dauerhaft, sondern es geht natürlich perspektivisch um sehr viel mehr. Und was vielleicht funktionieren kann, ist ja, also man muss ja mal gucken, wie kommt man auf Mehrheiten oder wo kommt eigentlich Druck her. Nun sind eigentlich die Bundesregierung oder auch andere Regierungen in Europa sind ja da auch nicht sehr willens, sich da für ins Zeug zu legen. Aber es gibt ja tatsächlich die völlig überschuldeten Kommunen, die ganzen Regionen, die dauernd darben müssen. Und wenn die jetzt mal plötzlich erfahren würden, ach so, wir könnten das alles über die EU machen, da würden wir was bekommen, was uns weiterhilft und wir brauchen dann nicht Berlin oder Paris für, dann sieht das Ganze schon anders aus. Und das finde ich an sich eine ganz gute Strategie. Das ist schon bemerkenswert, wie man über die EU eigentlich das Leben in den Regionen verbessern will, indem man den Nationalstaat quasi übergeht. Also während in Deutschland und anderswo die Kommunen von Land und Bund hören, ist kein Geld da, da wird auch nichts kommen. In nächster Zeit soll dieses Geld jetzt durch die EU fließen. Da heißt es, wir wollen einen Kommunalisierungsfonds auf EU-Ebene aus Mitteln der Kohäsionspolitik. Er soll Kommunen finanziell unterstützen, die ihre privatisierten Betriebe in öffentliche Trägerschaft zurückführen wollen. Seien es Wohnungsbestände, Krankenhäuser, Wasserversorgung, der öffentliche Nahverkehr oder die Abfallwirtschaft. Also Kommunen sollen somit finanziell so gut ausgestattet werden, dass sie beispielsweise genug Geld haben, um Immobilien zu erwerben. Also das ferne Ziel, das da auch dann markiert wird, ist, dass man 50% der Wohnungen wieder in kommunaler bzw. öffentlicher Hand haben will.
Ja, und damit das gelingt, soll die EZB den EU-Haushalt finanzieren dürfen. Im Programm steht, der EU-Haushalt und die Demokratisierung der EU gehören zusammen. Das Europäische Parlament hat bislang keine eigenständige Kontrolle über den Haushalt der EU. Das wollen wir ändern. Und nicht zuletzt soll so auch ein EU-weiter ÖPNV zum Nulltarif ermöglicht werden. Also wir haben ja diese sehr radikale Form der MMT und man will jetzt nicht gleich klingen, wie so ein Lästerer oder so. Aber ich würde auch da sagen, man muss sich ein bisschen die Grenzen dessen, was man davor hat, auch klar machen. Also wenn man jetzt wirklich so radikal ist zu sagen, wir benutzen die MMT, um Kredite aufzunehmen, also auf gut Deutsch, man druckt Geld, das man dann den Kommunen gibt, damit die dann den Unternehmen zu Marktpreisen Immobilien abkaufen, damit die dann endlich wieder in öffentlicher Hand sind. Da muss einem, glaube ich, schon klar sein, also wenn man so ein radikales Sozialisierungsprogramm vorhat, also zugehendermaßen nur bedingt radikal, denn immerhin enteignet man nicht entschädigungsfrei, sondern man könnte ja auch sagen, eigentlich enteignet man gar nicht. Man ersetzt nur die eine Form des Eigentums, nämlich die Wohnung, durch Geld. Aber wenn man das macht, muss einem, glaube ich, schon irgendwie klar sein, es ist ja so, dass die internationalen Kapitalgeber dann durchaus auf diesen Währungsraum gucken und sehen, aha, es lässt sich nicht mehr so einfach Geld verdienen wie früher hier, weil quasi versucht wird, das zugunsten der Gesellschaft zurückzudrängen, was natürlich heißt, der Euro verliert für diese internationalen Kapitalgeber an Attraktivität, was natürlich bedeutet, dass dieses ganze Manöver irgendwann nicht mehr funktioniert. Denn wenn der Euro an Attraktivität verliert und dann abwertet im Vergleich zu anderen Währungen, dann verliert natürlich auch die EZB irgendwann die Möglichkeit, all diese Manöver über die Druckerpresse zu finanzieren. Also das soll nicht heißen, dass man es nicht probieren soll, möglichst demokratisch Geldpolitik zu denken und sich für so etwas nutzbar zu machen, aber es stößt irgendwann an Grenzen und halt an deutlich andere Grenzen, als wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen mithilfe der EZB und mithilfe lockerer Geldpolitik auf jedes Dach Solarpaneele machen oder so, weil klar, das findet das Kapital gut, wenn der Staat voranschreitet und sagt, die Wirtschaft wird modernisiert. Da geht ja Geschäftsinteresse und das, was objektiv sinnvoll ist, nämlich eine grünere Wirtschaft, da fällt es ja in eins. Aber da, wo sich das beißt, dieses öffentliche und das private Interesse. Da wird es schwierig und man sollte nicht glauben, dass man die MMT sich komplett nutzbar machen kann, wie man möchte.
Ja, Das ist gerade mit Bezug auf den Wohnungsmarkt sicherlich so, denn wir haben diese Immobilienkonzerne und wir haben dort sehr viele Leute, die investiert sind, also Schattenbanken und all das. Und natürlich blicken die auf solche Entwicklungen dann. Die blicken ja auch auf sowas wie Mietpreisbremsen. Zugleich würde ich aber sagen, ist durch diese MMT-Politik im Kommunalen natürlich sehr viel möglich, was jetzt nicht die Kapitalmärkte nervös machen würde. Also würde man jetzt Kommunen dadurch den Schuldenstand senken lassen und sie könnten zugleich in Kultureinrichtungen, in Schwimmbäder und was weiß ich investieren, in Kindergärten, all das, was ja gebraucht wird. Also gibt es ja zum Teil jetzt lauter gewählte Kommunalräte, die einfach zurücktreten. Also ganz, die einfach sagen, es hat keinen Zweck, wir können hier eh nicht regieren, weil wir keinen Pfennig Geld bekommen. Also wenn man denen von der EU Geld zur Verfügung geben würde, glaube ich, würde das die Kapitalmärkte nicht nervös machen. Das würde nur, glaube ich, Berlin nervös machen, weil die dann nicht mehr so diese Hoheit darüber haben, was mit Geld in Deutschland passiert, weil dann Geld nochmal von der anderen Seite reinkommt. Ja, aber da sehe ich erstmal kein Problem drin.
Ja, ich glaube, das wird auch da sehr genau geprüft werden. Also wenn Geld für Schwimmbäder ausgegeben wird, da freut sich die Bauwirtschaft und da wird die Fitness der Mitarbeiter gestärkt. Das findet das Kapital vielleicht gut. Bildung sowieso. Ja, also quasi.
Ja, aber sage ich ja. Aber das findet ja alles trotzdem nicht statt.
Also es genau, ist ja, das findet trotzdem nicht statt. Beim Kulturzeichen weiß ich nicht, ob das Kapital, ich glaube, das hat jetzt kein Problem damit, wenn ein paar Opernhäuser in Ostdeutschland pleite gehen. Was nicht heißt, dass ich das gut finde, aber ich glaube, da würden die eher sagen, nee, das ist aus dem Fenster geschmissenes Geld. Das ist für uns unseriöse Finanzpolitik. Also da
ja,
wäre ich dann.
Ich glaube so, also da sitzen ja auch nicht drei Leute vom Kapital und gucken drauf. Also ich glaube, dass eine, also generell eine Volkswirtschaft so umzugestalten, dass es dort sehr lebenswert ist, auch für die ganzen Fachkräfte, die aus dem Ausland und so weiter kommen sollen, dass das eine sehr vernünftige Politik ist, bei der man nicht sagt, naja, die werfen irgendwie das Geld für die Katz zum Fenster raus. Das scheint mir es scheint mir kein Widerspruch zu sein. Klar, wenn die jetzt sagen, wir wollen eigentlich die Hälfte der Wohnungen in öffentlicher Hand haben, dann wird es da Reibungen geben. Also das ist völlig klar. Da muss man dann sehen, wie weit man damit kommt. Aber so generell diese Idee, wirklich zu sagen, naja, die Regionen, die Abgehängten, ja, da gibt's ja diesen Diskurs und irgendwie machen die da was mit diesem Wasserkopf in Brüssel, wissen wir gar nicht und so, aber das eigentlich miteinander zu verbinden, um mal Berlin außen vor zu lassen, weil die ja eh nichts auf die Reihe bekommen, finde ich erstmal eine ganz gute Idee.
Ja, sympathisch sowieso, weil es ja auch dann einfach das, was ich hier so theoretisch in den Raum stelle, endlich beantworten würde. Dann könnte man einfach mal praktisch sehen, wie lange dauert es, bis es nicht mehr geht und wo dann dieses Projekt wieder an seine Grenzen kommt. Wäre ja auch mal gut zu wissen. Wir erleben jedenfalls hier, anders als beim BSW, dass es kein Zurück zum Nationalstaat gibt, das hier propagiert wird, sondern die EU soll so transformiert werden, dass sie zur Not die nationalen Regierungen unterläuft und so die Kommunen stärkt. Und darin steckt Potenzial, denn der Frust in den Kommunen ist zu Recht groß. Kommunen sollen dann auch nicht mehr EU-weit ausschreiben müssen, wenn es sich um kommunale Dienstleistungen handelt.
Das Programm ist damit regional und internationalistisch ausgelegt. Insofern, es heißt, die Globalisierung durch die Aufteilung der Welt in Einfluss- und Handelszonen zurückzudrehen, anstatt sie endlich gerecht zu gestalten, verschärft Blockkonfrontation, Handelskonflikte und Aufrüstung. Europa soll sich also nicht in diese Rivalität hineinbegeben zwischen China und den USA. Und auch bei den Handelsabkommen soll es nicht darum gehen, für europäische Unternehmen den größtmöglichen Profit zu manifestieren, sondern Soziales und Ökologisches in den Vordergrund zu stellen. Die EU soll nicht Wettbewerbsgewinnerin sein, vielmehr wird der Wettbewerb als solcher in Frage gestellt, weil dieser verantwortlich ist für Ausbeutung und Raubbau. Selbstverständlich wird auch ein Schuldenschnitt für den globalen Süden angestrebt, aber auch für die Ukraine, damit diese beim Wiederaufbau nicht unter der Schuldenlast einknicken muss und dann irgendwann nur noch windigen westlichen Unternehmen ausgeliefert ist.
Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du über China sprachst, denn gestern Abend sah ich The Departed von Scorsese, den du ja sicherlich auch sehr magst. Da wird ganz lapidar am Rande gesagt, ja, in 20 Jahren oder so wird es dann einen Krieg zwischen USA und China geben. Also das ist schon mal eine Prognose, die sich leider Gottes immer drängender scheint, diese Prognose, immer realistischer. Wir können hier unmöglich alle Vorschläge auflisten. Es sind viele Details niedergeschrieben, die Hand und Fuß haben, aber bei manchen Passagen wundert man sich schon. Wir wollen die digitale Welt schrittweise vom Kapitalismus befreien, liest man da beispielsweise. Ja gut, da könnte man auch schreiben, wir wollen Dieter nur schrittweise zu einem Sozialisten machen. Naiv klingt auch das hier. Wir wollen KI-Anwendungen fördern, von denen ein gesellschaftlicher Nutzen zu erwarten ist. In anderen Bereichen wollen wir den KI-Einsatz beschränken oder verhindern, denn auch der Energieverbrauch für KI ist riesig, besonders in der Entwicklungsphase. Ihr flächendeckender Einsatz ist nur selten energiesparend möglich.
Ja, wie will man das regulieren? Also stimmt, ChatGPT und Co. verbrauchen wahnsinnig viel Energie, aber wie will man es einschränken? Das Internet generell verbraucht viel Energie. Trotzdem würde man jetzt schlecht sagen, bei YouTube dürfen nur noch Bildungsinhalte wie Wohlstand für alle hochgeladen werden. Also es ist doch sehr eigenartig, diese Vorstellung von, was man alles wie regulieren kann. Also man sieht ja gerade, wie wenig man regulieren kann. Und das ist nicht nur, es liegt nicht nur am Unwillen, sondern es liegt wirklich auch an der Schwierigkeit, wie man überhaupt Regulierungen, die greifen, in Gang setzt. Und Unternehmen, die KI entwickeln, die müssen natürlich an den Profit denken. Selbstredend braucht es Regulierungen. Und so steht ja auch dann im Programm, wenn es um öffentlichen Raum geht, dass da nicht KI-Systeme eingesetzt werden für Gesichtserkennung. Aber generell KI einzuschränken, wo den Linken jetzt gerade der gesellschaftliche Nutzen nicht auszumachen ist, das klingt doch etwas verwegen.
Außerdem ist zu lesen, wir wollen öffentliche, gemeinwohlorientierte Paket- und Lieferdienste fördern, anstatt urbaner Hyperkonkurrenz auf Kosten der Beschäftigten. Die 6 bekanntesten Unternehmen wickeln in Deutschland 99% aller Sendungen ab. Da sind wir sehr gespannt, wie die Entwicklung gemeinwohlorientierter Paketdienste voranschreitet.
Ja, wir spannen hier das Thema Klima aus. Es ist sehr umfangreich, differenziert auch behandelt. Man fordert eine wesentlich strengere Taxonomie, kritisiert die fehlende Effektivität bei der CO2-Bepreisung und man will mit großen Investitionen den öffentlichen Verkehr stärken. Blicken wir aber jetzt zum Abschluss auf das Thema Migration. Da ist die Linke unmissverständlich. Da heißt es, Frontex muss umgewandelt werden in eine europäische Rettungsmission. Wir fordern einen effektiven und ausfinanzierten Überwachungsmechanismus gegen Pushbacks und Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen.
Und es soll keine Auslagerung von Asylverfahren in Drittländer geben. Und die Kriterien für Asyl sollen erweitert werden, da heißt es, Armuts-, Umwelt- und Klimaflüchtlinge müssen verbindliche Flüchtlingsrechte bekommen. Niemand flieht freiwillig. Und damit ist die Linke tatsächlich die einzige Partei, die sich momentan glaubwürdig für eine Stärkung der Rechte von Flüchtlingen ausspricht.
Am interessantesten an dem Programm ist aber sicherlich, dass die EU und die Regionen mit Unterstützung der EZB Hand in Hand gehen sollen. Die Modern Monetary Theory wird hier als Werkzeug für die Transformation verwendet. Dieser Pragmatismus und Realismus ist wohltuend und man fragt sich deshalb besonders, warum man auf manche naive Weltverbesserungspassagen nicht hat verzichten können. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!